SRF 2 Kultur.
Es wird eine Epidemie geben, die ganze Welt betreffen wird. Damit sind sich Milliarden zu verdienen.
Die Großen der Pharmaindustrie hängen da genauso drin wie die Waffenhändler.
Sind sie verrückt? Bring jeden um.
Ein Pharmakonzern sponsert in Afrika ein AIDS-Programm. Gleichzeitig testet das Unternehmen ohne Wissen der AIDS-Patienten einen neuen Wirkstoff gegen Tuberkulose. Es wird eine Pandemie erwartet, die Firma wittert ein gigantisches Geschäft. Der TB-Wirkstoff ist aber fehlerhaft, es gibt Todesfälle. Dieses Horrorszenario ist die Geschichte des Spielfilms Der ewige Gärtner aus dem Jahre 2005. Die Vorlage lieferte der gleichnamige Roman von John le Carré. Dass dieses Drama nicht nur Fiktion ist, sondern in einigen Entwicklungsländern teilweise bis heute Realität, dies dokumentieren Zahlen aus Indien. Dort sind allein zwischen 2007 und 2010 insgesamt 1725 Menschen während oder nach solchen klinischen Tests gestorben. Konzerne wie Bayer, Novartis und Pfizer waren Auftraggeber dieser Studien. Unter den Opfern arme, ungebildete Menschen, die nicht wussten, auf was sie sich wirklich einließen. Ähnlich wie im Film. Die Firmen bestreiten eine Schuld und sagen, die Opfer seien nicht wegen den klinischen Tests gestorben, sondern an ihrer Krankheit. Afrikas Weg zu eigenen Medikamenten. Dieser Kontext zeigt am Beispiel des ostafrikanischen Staates Tansania, dass der Weg zu neuen Medikamenten auch in armen Ländern nicht mit Toten gepflastert sein muss. Er zeigt, wie man in Afrika daran ist, eigenständig und ethisch verantwortbare Medikamente zu entwickeln. Aber der Weg ist steinig. Eine Sendung von Peter Jäcki. Mingotini, ein tansanisches Fischerdorf. Traumstrände, weißer Sand, Holzboote, 2800 Einwohner, mehr als 80% leben tief unter der Armutsgrenze. Aman Mshaba Chambamba ist einer der vielen traditionellen Heiler im Dorf. Gemeinsam mit zwei Assistenten ruft er hier nach den Geistern, die ihm helfen sollen, die Potenzstörungen eines Patienten zu kurieren. Es dringt kaum Tageslicht in den niedrigen Raum des Lehmhauses. Auf dem Dach gurren Tauben. Ihr Blut sei Medizin, sagt der Heiler. Auf Tischchen und Ablagen ein Wirrwarr aus Hölzern, Kräutern, Kalebassen, Vogelfedern und Fläschchen. Aman Mshaba Chambamba erklärt, es gebe im Wald zwei Arten von Kräutern. Mit den einen könne man Gutes bewirken, mit den anderen Böses. Die bösen Kräuter seien für Hexen. Die Hokuspokus-Medizin traditioneller Heiler ist in Afrika häufig die einzige, die man sich leisten kann, wenn man nichts hat. Ein paar Mädchen bei einem Hüpfspiel, bei dem es um ein Bett geht, das versucht zu fliegen. Das macht offensichtlich Spaß, wie man hört. Damit diese Kinder einmal nicht mehr auf zweifelhafte Angebote von Dorfheilern angewiesen sind, schreibt ihre Stadt nun afrikanische Medizingeschichte. Wir sind in Bagamoyo, einer historisch bedeutenden Stadt am Indischen Ozean. Im 18. Jahrhundert ein Zentrum für den Sklavenhandel, später dann die Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika. Bagamoyo bedeutet in der Landessprache Kiswahili frei übersetzt der Ort, wo das Herz aufhört zu schlagen. Eine Anspielung auf die Sklaven, die hier einst ihre Heimat zum letzten Mal gesehen haben. Und nun ist Bagamoyo seit diesem Jahr ein Brennpunkt der medizinischen Forschung in Afrika. Ein wenig abseits, am Indischen Ozean gelegen, auf einem weiten Feld mit Kokospalmen, Cashew- und Mangobäumen, steht ein Komplex aus Klinik, Labor und Unterkünften. Es ist das neue klinische Forschungszentrum des Ifakara Gesundheitsinstitutes. Hinter Ifakara, das weltweit eine wichtige Rolle in der Malariaforschung spielt, steht auch ein Kapitel Schweizer Forschungsgeschichte. Vor mehr als einem halben Jahrhundert ist nämlich Ifakara, das heute in tansanischer Hand ist, aufgebaut worden als Feldlabor des Schweizerischen Tropeninstitutes. Heute heißt es Schweizerisches Tropen und Public Health Institute. Direktor des Institutes ist Professor Marcel Tanner. Er war der Motor für den Aufbau dieses klinischen Forschungszentrums. Ein Augenschein mit ihm vor Ort. Wir stehen vor einer Anzahl kleinen Holzhäuser, zum Teil unter riesigen Moskitonetzen.
Ja, das sind alles experimentelle Häuser, die man eigentlich konstruiert, um zu testen, welche Baukonstruktion, welche Dachkonstruktion am wirksamsten ist, um Mücken abzuhalten. Beim Dach ist es besonders wichtig, aus was das Dach besteht. Wellblechdächer sind zum Beispiel sehr gut, um Mücken abzuhalten, denn die werden sehr heiß, da möchte keine Mücke drin ruhen. Grasdächer sind da eher kritisch, weil das wunderbare Biotope für Mücken sind, um nach dem Blut mal das Blut zu verdauen und auszuruhen.
In einem armen Land wie Tansania stehen pro Kopf und Jahr nur etwa 20 Franken für die Gesundheit zur Verfügung. Etwa 350 Mal weniger als in der Schweiz. Da ist es lebenswichtig, günstige Lösungen zu finden, auch im Kampf gegen die Malaria. Die gehört in Tansania und in weiten Teilen Afrikas noch immer zu den gefährlichsten Killern. Jährlich sterben weltweit rund 1 Million Menschen an dieser Infektionskrankheit, die durch die Anopheles-Mücke übertragen wird. 90% der Opfer sind in Afrika, südlich der Sahara. Nach neuesten Schätzungen nimmt die Malaria wieder zu. Die Hälfte der Opfer sind Kinder unter 5 Jahren. Und etwa 90% der Erkrankten leben in Afrika. Der neue Ifakara-Ableger hier in Bagamoyo ist das erste Institut des Landes, wo man jetzt klinische Tests der Phase 1 durchführen kann. Im international standardisierten Zulassungsprozedere für neue Medikamente gibt es 4 Phasen. Phase 1 bedeutet erstmals am Menschen testen. Solche Tests sind traditionell stets im Norden gemacht worden. Deshalb, weil in Afrika die aufwendige Infrastruktur und die Fachleute fehlten, die es dazu braucht. Auch habe man lange verkannt, so Marcel Tanner, dass man Medikamente dort entwickeln sollte, wo sie später auch verwendet werden. Zudem sei immer behauptet worden, man könne in Afrika die nötigen klinischen und ethischen Standards gar nicht einhalten. Mit der neuen Forschungsstätte in Bagamoyo wird nun das Gegenteil bewiesen. Ende dieses Monats beginnt in diesem klinischen Forschungszentrum der allererste Medikamentenversuch. Es ist eine Weltpremiere. Erstmals nämlich wird ein neuer Malaria-Impfstoff an erwachsenen Menschen in einem malariaverseuchten Gebiet getestet. Der Impfstoff besteht aus sogenannten Sporozoiten. Vereinfacht gesagt sind dies infektiöse Formen des Malaria-Erregers. Einer der 54 Probanden, die sich für diesen Impfversuch zur Verfügung stellen, ist der 22-jährige Informatikstudent Kroko Yusuf.
Malaria ist unser größtes Gesundheitsproblem. Als freiwilliger Teilnehmer dieses Impfversuchs möchte ich mithelfen, das Problem zu lösen. Die Impfung wird schwangeren Frauen, Kindern, ja unserer ganzen Gesellschaft zugutekommen. Das ist meine Motivation, beim Impfversuch mitzumachen.
Bei diesem Versuch wird Kroko Yusuf mit noch lebenden Sporozoiten geimpft. Weil sie bestrahlt worden sind, können sie sich nicht mehr vermehren. Die Impfung stärkt die Immunität, so wie jeder Impfstoff. Wenn Kroko Yusuf nun mit der infektiösen Malaria angesteckt wird und gesund bleibt, findet man heraus, ob und in welcher Dosierung der neue Impfstoff wirkt. Angesteckt bei diesem Versuch wird er mit einer Injektion. Weshalb es so wichtig ist, neue Medikamente wie zum Beispiel einen Malaria-Impfstoff dort zu testen, wo die Krankheit auch vorkommt, dafür hat Marcel Tanner unter anderem diese Erklärung.
Es ist immer sehr wichtig, dass man das Medikament oder den Impfstoff im Kontext testet, wo die Krankheiten vorkommen. Weil es ist ja nicht einfach nur das Medikament alleine. Das wirkt mit einem Körper in der Physiologie und deshalb auch sehr wichtig die Interaktion zwischen zum Beispiel Impfstoff und dem Immunsystem, Medikamente und Immunsystem. Deshalb kann die Wirkung bei nicht-immunen Europäern bei einem Malaria-Impfstoff, bei einem Malaria-Medikament zu teilweise immunen Afrikanern völlig anders sein.
Ein Medikament, das bei uns wirkt, kann also in Afrika ganz oder teilweise wirkungslos sein. Beispiel Malaria. Wer in einem verseuchten Gebiet wie Tansania lebt, wird häufig von der Anopheles gestochen, der Malaria-Mücke, und entwickelt eine sogenannte Semi-Immunität, ist also teilweise immun gegen Malaria-Parasiten. Das hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Impfung, aber auch auf die Impfstrategie. Ein Tourist aus Europa braucht eine andere Zusammensetzung als der semi-immune Afrikaner im verseuchten Gebiet. Saif Shekalage ist Forschungsdirektor des neuen klinischen Forschungszentrums von Bagamoyo. Er leitet diesen Impfversuch.
They cannot get, you know, infection.
Menschen mit dieser teilweisen Immunität können nicht so leicht infiziert werden wie etwa Leute aus Europa. Deswegen testen wir jetzt diese Malaria-Sporozoiten-Impfung hier an diesem Institut noch einmal, mitten im Malaria-verseuchten Gebiet. Unser Ziel ist eine 90-prozentige Schutzwirkung.
Denn die Malaria-Sporozoiten-Impfung hat in den USA und in Europa bereits erste Tests hinter sich. Aber eben nicht mit Leuten, die im Malaria-Gebiet leben und teilweise immun sind. Ein 90-prozentiger Schutz wäre Weltrekord. Bestehende Impfungen schützen nur zu 30-50%. Das heißt, in einem Drittel bis zur Hälfte der Fälle wird so eine schwere Malaria-Form verhindert. Wie oft man später nachimpfen muss, damit der erhoffte 90%-Schutz eintritt, weiß man noch nicht. Im Moment spricht man in Bagamoyo von lebenslänglich jährlich 2 Impfdosen. Die klinischen Tests, die jetzt laufen, werden es zeigen. Medikamente von Afrika für Afrika. Der Weg ist holprig. So gibt es noch nicht überall genügend wissenschaftliches Personal. Für neue Medikamente braucht es aber nicht nur Forschungsinstitutionen wie in Bagamoyo, es müssen auch ethische Grundlagen geschaffen werden. Wie bei uns auch sind es in Tansania Ethikkommissionen, die die medizinische Forschung begleiten. So hat das Basler Tropeninstitut mitgeholfen, Ethikkommissionen in ganz Tansania auszubilden und aufzubauen.
Das Entscheidende ist, dass man nie mit der Forschung beginnt, ohne eben diese Ethikkommission zu haben. Da trommelt man nicht einfach irgendwelche Professoren und Theologen und Regierungsleute zusammen, um das ethisch richtig zu machen, eine ethische Polizeitruppe aufzubauen. Nein, da geht es darum, dass die Entscheidungsträger, und das sind Leute aus der Gesellschaft, Bevölkerung, das sind Regierungsverantwortliche, das sind Theologen, aber das sind zum Beispiel eben auch Fachleute, die hier zusammenkommen, die man ausbilden muss, wo man schrittweise eigentlich die Wege zu einer solchen Kommission, die nicht einfach nur überwacht, sondern die vor allem animieren muss, dass diese Prüfungen von Medikamenten, von Impfstoffen richtig ablaufen, aber auch schnell ablaufen. Es ist auch eine ethische Dimension, dass man relativ schnell Dinge, die wirken, zur Bevölkerung tragen kann. Es ist unethisch, durch komplizierte Prozesse Registrierungen zu verlangsamen. Es ist unethisch, zu sagen, es müsse noch 500 andere Kommissionen darüber befinden. Man muss eine Kommission aufbauen, die die Verantwortung übernehmen kann, dass in einem Land ein Medikament registriert wird und dass möglichst schnell die Bevölkerung davon profitieren kann.
Und schließlich braucht es eine Zulassungs- und Aufsichtsbehörde, die darüber entscheidet, ob ein neues Medikament auf den Markt kommen darf oder eben nicht. Eine Behörde, die über die Qualität von Medikamenten wacht. Bei uns ist dies die Swissmedic, die frühere Heilmittelkontrolle. In Tansania heißt sie Tanzanian Food and Drug Administration, TFDA. Finanziert von der Melinda und Bill Gates Stiftung hilft übrigens die Schweiz mit, die TFDA zu stärken. Der oberste Chef dieser Behörde ist Hiiti Sillo.
The major challenge that we have come across is that sometimes we have come across products that are substandard.
Unsere größte Herausforderung sind mangelhafte und gefälschte Medikamente. Die WHO schätzt, dass in entwickelten Ländern etwa 10% der Medikamente gefälscht sind. In Entwicklungsländern ist die Rate höher. Letztes Jahr deckten wir einen Fall von gefälschtem Chinin auf. Das ist ein Anti-Malaria-Mittel. Es stellte sich heraus, dass da überhaupt kein Chinin drin war. Dieser Fall wird derzeit noch untersucht.
This is one serious case.
Vor einigen Jahren deckte eine Studie auf, dass im südlichen Tansania sage und schreibe 40% der Antimalariamittel gefälscht waren bzw. zu wenig Wirkstoff hatten. Freitag im Fischerdorf Milgottini. Neben einer Moschee unter einem riesigen Mangobaum sitzen Buben und Mädchen und singen Lieder zu Ehren Mohammeds. Tansania ist zu mehr als einem Drittel islamisch. Für Tansania ist es wichtig, dass es nun ein Institut hat, wo das Land selber neue Medikamente testen kann und nicht mehr abhängig ist vom Ausland. Dazu der oberste Forschungsverantwortliche des Landes, der Staatssekretär für Wirtschaft und Forschung, Hassan Mschinda. Er hat übrigens seine wissenschaftlichen Studien zum Doktorat über die Resistenz von Antimalariamitteln teilweise an der Universität Basel absolviert.
This will enable us to train our scientists.
In diesem neuen Institut können wir unsere eigenen Forscher und Forscherinnen ausbilden und es wird uns ermöglichen, weitere wichtige Schritte in der Malariabekämpfung zu gehen. Dieses Institut für klinische Forschung in Bagamoyo ist auch ein Startschuss, Medikamente zu produzieren, die mithelfen, die Gesundheitsprobleme Afrikas zu lösen. Ich war kürzlich in Indien und habe gelernt, die Infrastruktur für klinische Tests ist einer der Pfeiler, um eine eigene pharmazeutische Industrie aufzubauen. Bei uns steckt die noch in den Kinderschuhen. Wir haben weniger als 5 pharmazeutische Unternehmen. Bei unserem Nachbarn Kenia zum Beispiel stehen über 30.
While our neighbors in Kenya have more than 30.
Dass Afrika in der Medikamentenfront noch nicht weiter ist, hat eine Geschichte. Eine, die für die Pharmaindustrie und für Entscheidungsträger alles andere als schmeichelhaft ist. Jahrzehntelang zeigten sie nämlich kein Interesse, Medikamente für arme Länder zu entwickeln. Das rentiere sich nicht. Einer der Gründe, weshalb es in Entwicklungsländern an Medikamenten fehlt. Der Begriff der vernachlässigten Krankheiten taucht auf. Dazu gehören Malaria, Tuberkulose, Schlafkrankheit, aber auch weniger bekannte Infektionskrankheiten. Die Forschung, die Produktion und der Vertrieb von Medikamenten zur Bekämpfung dieser Geißeln wird verschlammt. Noch heute leidet schätzungsweise 1 Milliarde Menschen unter diesen Krankheiten. Hunderttausende, vor allem Kinder, sterben daran. Marcel Tanner.
Die vernachlässigten Krankheiten, die Krankheiten der Armut, waren gerade in den Zeiten, wo wir zum Teil in der biomedizinischen Forschung große Fortschritte machten, wurden vernachlässigt, sowohl vom öffentlichen Sektor wie auch vor allem von der Industrie. Man wollte nicht investieren, weil das Krankheiten waren, die keinen Markt bedeuteten. Und das war die große Misere der 80er Jahre und der 90er Jahre zu Beginn.
Dann, vor 14 Jahren, bricht im Kampf gegen vernachlässigte Krankheiten ein neues Zeitalter an. Verschiedene Regierungen, darunter auch die schweizerische, sowie das Schweizerische Tropeninstitut, die Weltbank und private Stiftungen gründen das MMV, das Medicine for Malaria Venture. Das Modell heißt Public-Private Partnership, öffentlich-private Partnerschaft. Ein Modell, das die Schweiz seit Jahrzehnten praktiziert beim Lösen öffentlicher Aufgaben. Vor 14 Jahren also beginnen öffentliche Hand und Private in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten erstmals im großen Stil international zusammenzuarbeiten. Die gewaltigen Gesundheitsprobleme in Entwicklungsländern kann man nur gemeinsam lösen.
Und das hat dann aufgezeigt, dass es tatsächlich möglich ist, wenn man die enormen Kapazitäten einer Privatindustrie und die enormen Kapazitäten der öffentlichen Forschungswelt zusammenbringt. Und das hat das Folge gehabt, dass wir ähnliche Initiativen für die breiten vernachlässigten Gruppenkrankheiten haben, dass wir solche Initiativen für Tuberkulose haben, dass wir auch solche Initiativen für HIV haben, also für AIDS. Und das ist wirklich der Weg jetzt voran. Ein wesentlicher Schritt, um eben diese öffentlich und privaten Forscher und Entwickler zusammenzubringen, war nach der Malaria-Initiative der Moment, als Médecins Sans Frontières den Nobelpreis erhalten hat für ihre gesamte Arbeit. Und dieser Nobelpreis wurde dann eingesetzt, um die sogenannte Drugs for Neglected Diseases Initiative, also die Initiative, um sich ganz konzentriert nicht nur um Malaria, sondern um vernachlässigte Krankheiten zu kümmern. Das ist jetzt 10 Jahre alt und das hat einen ungeheuren Schub bedeutet, in diesem Gebiet jetzt voranzukommen.
Der administrative Sitz der Initiative für vernachlässigte Krankheiten ist in Genf. Die Initiative feierte diesen Sommer ihr 10-jähriges Jubiläum. Marcel Tanner ist Verwaltungsratspräsident dieser Organisation. Zum Zusammengehen von privaten und öffentlicher Hand sagt er,
wenn man das effizient tut, und das können wir heute dokumentieren, nach 10 Jahren der Arbeit für Drugs for Neglected Diseases Initiative, dass man ein Medikament für rund 200 Millionen Franken zu den Menschen bringen kann.
Die Pharmaindustrie selber spricht von bis zu 1,5 Milliarden Franken zur Entwicklung eines marktreifen neuen innovativen Medikamentes. Eine Zahl allerdings, die umstritten ist. Dass man jetzt Medikamente für arme Länder für sehr viel weniger Geld entwickeln kann, liegt auch daran, dass die Pharmaindustrie der Initiative für vernachlässigte Krankheiten wichtige chemische Substanzen kostenlos und ohne Patentansprüche zur Verfügung stellt. Im Gegenzug behält sie für den privaten Sektor die Vertriebs- und Verkaufsrechte. Öffentliche Gesundheitseinrichtungen bekommen die Medikamente zum Selbstkostenpreis. Auch das tansanische Gesundheitswesen profitiert von der Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privaten. So ist auch das neue klinische Forschungszentrum in Bagamoyo ein solches Gemeinschaftswerk. Eine Initiative des Schweizerischen Tropen- und Public Health Institutes, das Projekt zusammen mit dem tansanischen Staat und mit Schweizer Forschungsgeldern sowie einer privaten Stiftung mitfinanziert hat.
Ein sehr wichtiger Schritt in diesem ganzen Frage, wie können wir die vernachlässigen Krankheiten auf dieser Welt angehen? Nicht die seltenen, die vernachlässigen Krankheiten, die Millionen von Menschen betreffen. Das war vor rund 1,5 Jahren die sogenannte London Declaration.
Die London Deklaration vereint die weltweit wichtigsten Kräfte gegen die vernachlässigten Tropenkrankheiten. Dahinter stecken die WHO, die Initiative für vernachlässigte Krankheiten sowie mehr als ein 50 Pharmaunternehmen, darunter die Novartis. Überdies mehrere Regierungen, die Weltbank, die Gates Foundation, aber auch Staaten mit endemischen Tropenkrankheiten, darunter Entwicklungsländer wie Tansania und Schwellenländer wie Brasilien. Ehrgeiziges Ziel der London-Deklaration, die wichtigsten der vernachlässigten Tropenkrankheiten unter Kontrolle zu bringen oder gar zu eliminieren.
Hallo.
Bagamoyo, Tansania. Jeden Morgen ab 5 Uhr in der Früh sitzt die 61-jährige Ashia Ramaidani neben der Hauptstraße am Boden. Über ihr ein verlotterter, improvisierter Sonnenschutz aus Palmblättern. Ashia Ramaidani verkauft Tee und Fladenbrot, gemacht über einem Holzfeuer. Ein Passant hat ihr eben sein Mobiltelefon geliehen, damit sie wieder einmal mit ihrer Tochter reden kann, die 2 Bootsstunden entfernt auf der Insel Sansibar wohnt. Ashia Ramaidani ist Witwe und lebt wie fast alle älteren Menschen im Land unter der Armutsgrenze. Trotzdem kommt sie noch für 6 Enkelkinder auf, weil deren Eltern an AIDS gestorben sind. Was sie mit dem Tee und dem Fladenbrot verdient, reicht nirgends hin. Deswegen muss eines der Kinder der Schule fernbleiben. Die Lehrmittel sowie die Schuluniform muss man hier nämlich selber bezahlen. Ashia Ramaidani leidet an Gicht und hat starke Schmerzen. Laut dem Staat müsste sie für die Behandlung und für die Medikamente nichts bezahlen. Müsste. Was Ashia Ramaidani hier erzählt, ist kein Einzelfall.
Einmal musste ich ins Krankenhaus. Weil ich nicht genug Geld hatte, schickten sie mich in eine Apotheke. Ich soll die Medikamente dort kaufen. So musste ich unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Dort bat ich dann einen Nachbarn um Hilfe.
Wer nichts hat, landet dann meist bei einem traditionellen Heiler. Mit seiner Geisterbeschwörungsmedizin kann er dem Patienten das Leben kosten. Dann etwa, wenn jemand mit einer schweren Malaria kommt. Wer in einem Spital richtige Medikamente will, muss nachhelfen, muss bestechen.
Der Zugang zur guten Behandlung, zu den Medikamenten, zu den Impfstoffen, ist das allergrößte Problem, um wirklich die Bevölkerung zu erreichen. Manchmal wird das unterschätzt und man meint, man könne etwas Neues bringen, vielleicht ein bisschen besser anwendbar ist, aber es ist wirklich, die Menschen in abgelegenen Gebieten zu erreichen, aber auch diejenigen, die verabreichen müssen, dass die immer mitmachen, dass die mit Kopf, Herz und Hand mitmachen und dass eben die Leute Vertrauen haben in die Gesundheit, dass man auch Wege hat, zu den Leuten zu gehen, bis hin zur einfachen Dorfsamariterbox. Und das sind diese Dinge, die man auch stärken muss. Das ist eine Systemstärkung. Das hat nichts zu tun mit Innovation, jeden Tag ein neues Molekül für ein neues Medikament.
Bleibt nur noch eine Frage. Was geht uns das eigentlich alles an? Was geht es uns an, ob in einem armen Land ein Gesundheitswesen funktioniert oder nicht? Ob es genügend Medizin gibt oder nicht? Weshalb sollen wir uns da engagieren? Dazu der Leiter des Klinischen Forschungszentrums in Bagamoyo, Saif Shekalage, und Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Public Health und Tropeninstitutes.
Nun, ich glaube, die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist eine Win-Win-Situation. Wir arbeiten hier auch mit Studenten aus der Schweiz. Sie erforschen hier Tropenkrankheiten und machen ihre Doktorarbeit. Gleichzeitig reisen tansanische Studenten in die Schweiz und erlangen dort ihren Doktortitel. So profitieren beide Seiten.
Das geht uns sehr viel an. Die Gesundheitsprobleme der sogenannten Dritten Welt, die betreffen auch unsere Gesellschaft. Nicht nur ökonomisch. Es ist die ganze Sozialgefüge. Wir denken hier an die Einwanderer, die Asylsuchenden. Und dass wir uns eben mit den Problemen beschäftigen müssen, die in dieser Welt vorherrschen. Und das bedeutet, dass wir eben das miteinander angehen können. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur unser Land gut halten, sondern wir müssen gerade in der Schweiz, wo die Innovationskraft groß ist, das ist nicht nur durch Schweizer, aber die Schweiz als Forschungs- und Ausbildungsplatz, das muss man teilen, um die Probleme auf dieser Welt anzugehen. Das ist nicht nur eine irgendeine gesellschaftspolitische Frage, das ist auch eine ethische Frage. Kein Land kann die Probleme alleine angehen. Und gerade im Gesundheitssektor, wenn wir in Extremsituationen wie in Tansania arbeiten oder zum Beispiel im Kongo, dann lernen wir sehr viel auch für unser Gesundheitssystem. Wir sollten es nur aufnehmen. Auch das wiederum, wir können auch lernen aus diesen Situationen, um eben auch unsere Situation zu verbessern.
Afrikas Weg zu eigenen Medikamenten. Sie hörten einen Kontext von Peter Jäcki.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.